Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Sandra Pfister, guten Tag. Windkraft ist eine der Energien, denen die Zukunft gehört. Warum tun sich also viele europäische und ja auch deutsche Windanlagenbauer so schwer damit, Geld zu verdienen? Das wird gleich unser Schwerpunkt sein. Außerdem weitere Einschätzungen dazu, was eigentlich ein Ölembargo in Russland selbst anrichten würde. Die Deutschen reisen wieder mehr, gut für den größten europäischen Reisekonzern TUI. Und wir widmen uns am Ende der Sendung der Exegese der neuesten Dürrenworte von Notenbankerin Christine Lagarde. Siemens Energy hat eigentlich alles, was gerade gefragt ist. Kohle, Öl und Gas und ganz viel Windenergie. Doch obwohl gerade alle nach alter fossiler Energie und nach neuer erneuerbarer Energie lechzen, hat Siemens Energy zwei fette Probleme. Erstens, dass die spanische Windenergietochter Siemens Gamesa viele rote Zahlen heimbringt. Und zweitens, dass das Erdgas, mit dem Siemens auch Geld verdient, aus Russland kommt. Zu den Quartalszahlen heute Michael Watzke.
Ich habe so eine Marktsituation noch nie erlebt,
sagt Christian Bruch, Chef von Siemens Energy. Es kommt viel zusammen derzeit. Inflation, Lieferkettenprobleme durch die Pandemie in China, hohe Rohstoffpreise durch die russische Invasion in der Ukraine. Siemens Energy hat das Neugeschäft in Russland eingestellt. Das bedeutet rund 400 Millionen Euro Umsatzeinbuße und rund 100 Millionen weniger Gewinn. Aber zurückgezogen hat sich Siemens aus Russland bisher nicht.
Natürlich überprüfen wir auch unser Russlandgeschäft. Wenn wir uns zurückziehen, dann machen wir das geordnet und mit einem Plan, auch wie wir eine sinnvolle Lösung für unsere 1000 Mitarbeiter in Russland finden. Für uns ist das eine echte historische Zäsur. Siemens ist seit 165 Jahren in Russland, durchgehend.
Aber natürlich geht es nicht in erster Linie um die Tradition oder um 1000 Mitarbeiter. Es geht um hohe Investitionen in Russland, die Siemens Energy nicht abschreiben will. Obwohl Bruch weiß, dass es mit andauerndem Krieg immer schwerer wird, Projekte wie eine Gasförderanlage am russischen Polarkreis weiterzuführen.
Für uns ist das Russlandgeschäft wichtig, aber nicht bedrohlich, aber es kann die Prognose beeinflussen.
Diese Prognose wird aber noch stärker durch ein anderes Problem belastet. Es hat vier Buchstaben, SGRE, und steht für Siemens Gamesa Renewable Energies. Das sind vor allem Windkraftprojekte an Land und auf See. Die spanisch-deutsche Tochter Gamesa schreibt weiter hohe Verluste, obwohl Bruch bereits das gesamte Management ausgetauscht hat.
Die Situation seit dem letzten Quartal hat sich weiter verschlechtert. Der Auftragseingang ist stark rückläufig. Die Umsatzerlöse aufgrund der operativen Probleme sind stark rückläufig und das operative Ergebnis hat sich erheblich verschlechtert.
Ein Quartalsverlust von 300 Millionen Euro steht in den Büchern, weil die Windkraftmaschine 5.X von Siemens Energy einfach nicht rundlaufen will. Vor allem im Bereich Onshore, also bei Windrädern an Land, verbrennt Siemens Gamesa viel Geld. Und das werde sich auch so schnell nicht ändern.
Die operativen Probleme sind größer als erwartet. Projektverzögerungen, Projektkosten und natürlich schlagen die stark gestiegenen Rohstoffpreise und die, ich sag mal, Logistikeinschränkungen stärker im Windbereich durch.
Der Aktienkurs von Siemens Energy leidet unter diesen Problemen. Er ist so niedrig wie noch nie, obwohl die zweite wichtige Sparte von Siemens Energy, Power and Gas, hohe Umsätze und eine hervorragende Gewinnmarge verzeichnet. CEO Bruch weiß, dass er bei Siemens Gamesa bald einen Turnaround braucht. Sonst werden die Aktionärsforderungen lauter, sich von der verlustbringenden Tochter zu trennen. Noch sagt Bruch.
Das ist für mich im Moment keine Option, die wir aktiv verfolgen. Und insofern habe ich da auch keine weitere Ergänzung eigentlich zu.
Eine Ewigkeitsgarantie klingt anders.
Ja, und diese Informationen, die nehmen wir gleich mal mit an die Börse. Zu Ihnen, Claudia Wehrle. Frau Wehrle, Siemens Gamesa, die spanische Windkrafttochter von Siemens Energy, die zieht das Unternehmen ja so richtig rein in die Verluste. Nun könnte man sagen, Siemens Gamesa ist ein Einzelfall, aber auch andere, wie zum Beispiel der deutsche Windanlagenbauer Nordex, haben ja Probleme. Warum ist erneuerbare Energie kein Selbstläufer?
Ja, das ist schon erstaunlich, zumal ja die Nachfrage nach Windkraft und nach vielen anderen Quellen erneuerbarer Energie sehr hoch ist. Wir sehen ja, dass viele westliche Länder bemüht sind, möglichst schnell von russischen Öl- und Gaslieferungen unabhängig zu werden. Und man kann nicht einfach sagen, wir beziehen von dort keine Energie mehr. Dafür muss es ja Ersatz geben. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Henrik Ponzen gesprochen. Er ist Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei Union Investment. Zunächst ging es in unserem Gespräch um die Windkraft. Was denn ganz konkret bei Windkraftherstellern schiefläuft, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
Das sind im Ganzen drei Probleme. Zum einen Verträge der Vergangenheit, dann Umstellungen in der Gegenwart und Unsicherheit über die Zukunft. Bei Verträgen in der Vergangenheit meine ich, dass einzelne Hersteller in der Vergangenheit Festpreise zugesichert haben, die sie nun angesichts steigender Transport- und vor allen Dingen Rohstoffkosten nicht mehr halten können, beziehungsweise die enorm auf die Marge drücken. Bei Umstellungen in der Gegenwart sind vor allen Dingen Umstellungen in den Ausschreibungsverfahren staatlicherseits aufzuführen. Also hier hat ein Preiskampf stattgefunden, der auch auf die Marge einzelner Anbieter gedrückt hat. Und bei Unsicherheit über die Zukunft meine ich vor allen Dingen das Auslaufen staatlicher Förderprogramme in den USA, der Onshore-Windmarkt, also der Versuch, aus Wind über Landstrom zu machen, der ist sehr, sehr auf die USA fokussiert und hier besteht Unsicherheit darüber, wie die ganze Reise dort weitergeht. Der Offshore-Windmarkt, also die Produktion von Strom aus Wind über dem Meer, die läuft hervorragend und hier haben die Windkrafthersteller auch keinerlei Probleme.
Wenn wir auf die Solarbranche schauen, momentan ist ja das Interesse bei vielen Hausbesetzern sehr groß, sich Solarzellen aufs Dach montieren zu lassen oder auch eine Wärmepumpe zu installieren. Warum können Solartechnikhersteller nicht davon profitieren? Die haben doch pickepacke volle Auftragsbücher.
Ja, die Probleme stecken da weniger am Anfang der Produktionskette. Also wir haben nach wie vor zumindest noch genug seltene Erden. Die Produktionsstandorte überwiegend in China angesiedelt. Auch die sind noch nicht an der Kapazitätsgrenze. Aber was den Transport anbelangt und vor allen Dingen die Endmontage dann auf einem Dach in der deutschen Provinz, auf einem deutschen städtischen Dach, da haben wir es eben mit Engpässen vor allen Dingen bei Handwerkern zu tun. Auch die hatten Corona natürlich und hier ist noch einiges abzuarbeiten.
Wir reden ja momentan viel darüber, dass wir uns möglichst schnell von russischen Öl- und Gaslieferungen unabhängiger machen wollen. Aber sind wir nicht, gerade was jetzt die Solarbranche betrifft, nicht längst in einer ganz anderen Abhängigkeit? Vor 15, vor 20 Jahren, da gab es hier eine ganz aktive Solarindustrie. Davon ist ja nichts mehr übrig geblieben.
Ja, tatsächlich hat die Solarindustrie ihren Anfang in Deutschland genommen, aber nicht jeder frühe Vogel fängt auch einen Wurm. Erst in China ist es gelungen, Solarmodule in Größenordnungen zu produzieren, die dann tatsächlich auch mit Kostenvorteilen und dementsprechend mit Gewinnmöglichkeiten für die Produzenten einhergingen. Hier werden wir in den nächsten Jahren geopolitische Abhängigkeiten immer genauer und wacher beobachten müssen. Ich denke, das lehrt uns gerade der Anfang dieses Jahres seit dem 24. Februar.
Auf erneuerbare Energien setzen ist ja kein Selbstläufer, aber an erneuerbaren Energien führt kein Weg mehr dran vorbei. Was muss getan werden?
Ja, wir kommen nur dann in einer nachhaltigen Zukunft an, wenn es uns gelingt, alles nachhaltiger zu machen. Es reicht also nicht, nur Nachhaltiges anzuflanschen, sondern wir müssen alles mit Nachhaltigkeit durchweben. Mit grünem Strom fängt alles an, aber am Ziel sind wir damit noch lange nicht. Wir brauchen genauso auch nachhaltig produzierten Stahl, also wasserstoffbasiert beispielsweise. Wir brauchen neue Mobilitätskonzepte, wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, die ganze Geschichte, um in einer nachhaltigen Zukunft zu landen, ist sehr, sehr schwierig und komplex. Und nur mit erneuerbarer Energie alleine ist dort nicht zu gewinnen.
In welchen Zeithorizonten müssen wir da denken?
Ich denke, das wird uns mindestens eine Generation beschäftigen. Dementsprechend sind einzelne Kursrückschläge, die sich mal in Monaten oder auch in Quartalen ereignen können, nichts, was uns daran Zweifel lässt, dass Nachhaltigkeit ein Generationenthema ist, ein Megatrend. Genauso wie wir die Digitalisierung nicht rückabwickeln werden, werden wir auch den Klimawandel und die Nachhaltigkeit nicht abschaffen können.
Das sagt Henrik Ponzen, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei Union Investment.
Und dann schauen wir bei der Gelegenheit auch noch auf SMA Solar, die ja heute Zahlen vorgelegt haben.
Ja, der Solartechnikkonzern macht zwar Gewinne, aber weniger als im Jahr davor. Es gibt Probleme mit den Lieferketten, Chips fehlen. Das wiederum beeinflusst dann die Profitabilität des Unternehmens. Aktien von SMA Solar 2,5% im Minus.
Und in welche Richtung bewegt sich der Gesamtmarkt?
Ja, der DAX wirklich deutlich im Plus, steht jetzt fast 1,5% höher bei 13.730 Punkten. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmenszahlen, die zum Teil auch wirklich gut ausgefallen sind. Spannend wird es dann heute Nachmittag, wenn aus den USA neue Inflationszahlen kommen. Interessant wird es von dort Entspannungssignale geben, wird der Druck auf die US-Notenbank größer. Das alles hat dann auch wiederum Rückwirkungen hier auf uns.
Und wie wirkt sich das auf den Devisenmarkt aus?
Der Euro wenig verändert zu gestern. Er wird aktuell mit $1.0554 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 0,91 auf 0,82% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet $1.853,29.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, Frau Wehrle, es gab viele Zahlen heute von Unternehmen. Im DAX ist Continental ganz interessant.
Der Konzern schreibt dem Autogeschäft tiefrote Zahlen. Das sind die teuren Rohstoffe. Die Logistik wird schwieriger, Energiepreise steigen und die Zeiten dürften nicht einfacher werden. Immerhin, das Reifengeschäft läuft gut. Aktien von Continental heute 2,7% im Plus.
So, und von Bayer haben wir schon gehört in den Nachrichten. Bayer war ja guter Dinge, dass es im Streit um Glyphosat in den USA auf einem guten Weg ist. Das scheint jetzt ins Wackeln zu kommen.
Ja, Bayer war ja nicht nur guter Dinge, was Glyphosat betrifft. Der Konzern sieht sich insgesamt auf Kurs, macht gute Geschäfte im Agrarbereich, auch bei rezeptfreien Konsumentenprodukten, also beispielsweise bei Mitteln gegen Allergien und Erkältungen. Jetzt hat die US-Regierung dem Supreme Court, dem obersten Gericht im Land, von der Annahme des Antrags auf Abweisung einer wegweisenden Klage abgeraten. Dieses Verfahren könnte Signalwirkung haben. Bayer-Aktien 9% im Minus. Also Glyphosat ist immer noch nicht vom Tisch.
Und ThyssenKrupp noch.
Der Stahlkonzern macht Druck, will bei der grünen Transformation vorankommen, fordert jetzt auch Tempo bei den Hilfen für den Umbau hin zu einer klimafreundlichen Produktion von der Bundesregierung, von der EU-Kommission. Die Aktien sind 11,6% im Plus.
Und kurz noch, Frau Wehrle, wie steht TUI da?
Ist optimistisch, ist hoffnungsfroh. Die Aktien zu Mittag 4,3% im Plus. TUI hofft einfach nach den schwierigen Jahren jetzt wieder bessere Geschäfte zu machen.
Danke, Claudia Wehrle, an die Börse nach Frankfurt. Genau, und das ist die Überleitung. Während Corona hat TUI, der größte Reiseveranstalter in Europa, die volle Breitseite abbekommen. TUI wäre pleite gegangen, wenn der deutsche Staat den Konzern nicht mit Milliarden gerettet hätte. Jetzt machen viele Länder wieder auf, die Buchungen gehen hoch und TUI ist guter Dinge. Eins allerdings hängt TUI wie ein Klotz am Bein. Einer der ehemaligen Großaktionäre ist ein russischer Oligarch und deshalb mit Sanktionen belegt. Bastian Brandau berichtet.
Die Lust zu verreisen sei wieder da. TUI vermeldet am Ende seines zweiten Quartals, das Geschäftsjahr in der Tourismusbranche beginnt traditionell im Oktober mit dem Ende der Sommersaison, Geschäftszahlen, die ihn sehr optimistisch stimmten, so TUI-Chef Fritz Jussen. Wir waren bei 71% Auslastung im vergangenen Quartal im Vergleich zur Vorpandemiezeit. Es ist auch eine Steigerung im Vergleich zum Quartal davor. Das entspricht unseren Erwartungen. Wir hatten 1,9 Millionen Gäste, das sind 1,7 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Entscheidend ist, dass unsere Flugzeuge gut ausgelastet waren und damit profitabel. Am Ende stehe so ein negatives Ergebnis, das aber in der Reisebranche im Frühjahr üblich und erwartbar sei. Denn die meisten Zahlungen erhalten die Veranstalter im Sommer. Auf den blickt Jussen und blickt die TUI optimistisch.
Now, Summer 22.
Für den Sommer 2022 haben wir weiterhin eine positive Buchungsentwicklung. 5 Millionen Buchungen haben wir im vergangenen Quartal verzeichnet. In den vergangenen 6 Wochen haben wir das Vorpandemieniveau überschritten. Wir holen enorm auf. TUI erwartet somit, anders als in den beiden vergangenen Jahren, in diesem Jahr wieder profitabel zu werden mit einem signifikant positiven bereinigten Ergebnis. Während der Pandemie hatte der Konzern Staatshilfen angenommen, um wirtschaftlich zu überleben. Kreditlinien in Höhe von 700 Millionen Euro hat TUI bereits zurückbezahlt. Jussen kündigte heute weitere Rückzahlungen an. So scheinen sich die Folgen der Pandemie für den Reiseveranstalter auszuschwemmen. Und auch der russische Überfall auf die Ukraine habe Ende Februar, Anfang März zumindest nicht für einen starken Einbruch der Buchungen gesorgt. Wir sehen hier einen kleinen Ausreißer nach unten, der so nicht zu erwarten war. Das sind die Wochen vom 27. März und danach. Ich denke, dass man dort den Kriegsbeginn sieht. Die Buchungen sind zwischenzeitlich zurückgegangen, danach aber auch wieder angestiegen. Weiter unklar ist der Umgang mit dem russischen Stahlunternehmer und Milliardär Alexei Mordaschow, der vor einigen Jahren als Großaktionär bei TUI eingestiegen war. Mordaschow hatte auch eine wichtige Rolle bei der Rettung des Unternehmens während der Pandemie gespielt. Die EU hat ihn mit Beginn des Kriegs auf Sanktionslisten gesetzt. Mordaschow hatte seine TUI-Anteile Ende Februar verkauft an eine Firma, hinter der seine Ehefrau steht. Zur Prüfung dieses Vorgangs durch das Bundeswirtschaftsministerium gab sich TUI-Chef Jussen heute kurz angebunden.
There is no change in situation.
Es gibt nichts Neues, über das ich Sie informieren kann.
Nothing to update you on.
Offener geht Jussen mit den Folgen der Inflation für die TUI um. Insbesondere die steigenden Ölpreise seien ein Problem. Derzeit fange der Konzern sie aber auf durch die im Schnitt 20% teurer verkauften Reisen. Wir sehen keinen Effekt, dass die Buchungen wegen der Inflation zurückgehen. Aber wenn die Inflation sehr hoch bliebe, könnte das Auswirkungen auf die Nachfrage haben.
Noch gibt es kein Ölembargo, noch muss Ungarn vermutlich mit Geld von der EU-Kommission davon überzeugt werden, dabei mitzumachen. Also alles nicht so einfach. Wäre der Schmerz, den ein Ölembargo Russland zufügen würde, wenigstens größer für Russland als für uns im Westen? Sabine Adler hat Michail Chodorkowski gefragt, früher Chef des Ölkonzerns Yukos, 2003 von Putin entmachtet und für viele Jahre ins Gefängnis gesteckt.
Auch wenn noch über Fristen verhandelt wird, ein EU-Ölboykott wird schmerzhaft für Russland. Aber ein Verzicht auf russisches Gas wäre noch wirkungsvoller, schickt Michail Chodorkowski voraus, einst der reichste Mann Russlands, heute im ausländischen Asyl, ein von Präsident Putin begnadeter Ex-Oligarch. Ein Gasembargo wäre wichtiger, weil Russland bei der Gaslieferung eine Umorientierung nicht in kurzer Zeit hinbekommt. Das ist bei Öl einfacher, aber auch nicht ohne deutliche Preisnachlässe. Aber Gas kann Russland nirgendwo hinschicken. Denn die Leitungen dafür müssten erst noch gebaut werden. Für alternative Öllieferrouten verfügt Russland dagegen schon jetzt über eine Tankerflotte. Chodorkowski, der vor dem Oppositionellen Alexei Nawalny Russlands Gefangener Nummer 1 war, stand davor an der Spitze von Yukos, einer der größten und erfolgreichsten russischen Ölfirmen. Er ist also vom Fach. Russland wird ohne Zweifel andere Käufer finden, denn der Ölmarkt ist ein globaler. Aber die Frage ist eben, zu welchen Preisen. Das wird nicht ohne Nachlässe abgehen. Und wenn die Sanktionen für den Import von Technologie noch hinzukommen, erhöht das die Kosten für die Ölförderung. Und so werden die Margen für das Budget und damit wiederum die Mittel für die Finanzierung des Krieges geringer ausfallen. Der russische Ölexperte Michail Khodotichin, kein Unternehmer, widerspricht Chodorkowski in einem Punkt, beim Produktionsstopp. Denn anders als beim Gas kann ein Ölloch nicht so ohne weiteres geschlossen und wieder geöffnet werden. Es ist viel schwerer, die Förderung danach wieder aufzunehmen. Das ist in dem vorherigen Umfang dann eigentlich nicht mehr möglich. Beim Gas geht das, beim Öl gelingt das maximal zur Hälfte des vorherigen Niveaus. Somit bringt das viel größere Einbußen und ist sehr schmerzhaft für die Ölwirtschaft. Grutirin, der nicht mehr von Russland aus, sondern in Norwegen arbeitet, sagt, dass die russische Regierung von einem Einnahmeverlust von 20-22% im Budget ausgeht. Auch wenn Öl leichter transportiert werden kann als Gas, brächten Alternativverkäufe nach China oder Indien hohe Kosten und Verluste. Und es gibt noch ein Problem. Nach China sind alle Transportmöglichkeiten ausgeschöpft. Mehr ist nicht möglich, nicht über Ölleitungen, Bahn, Schiffe oder Häfen. China ist kein Ersatz für Europa. Nach Indien sind die Transportkosten sehr hoch. Man müsse über den Suezkanal. Und die Versicherungsgebühren für russische Lieferungen sind wegen der Sanktionen sehr gestiegen. Und dann ist Indien nicht bereit, mehr als $70 pro Barrel Öl zu zahlen. Mit Saudi-Arabien und der arabischen Halbinsel kann Russland nicht konkurrieren. Und andere Möglichkeiten als Indien und China gibt es nicht. Ob Öl- oder Gasembargo, die Auswirkungen für die Menschen in Russland wären katastrophal, sagt der russische Energieexperte Michail Khodorkovskij. Die Arbeitslosigkeit stiege kolossal an. Bei Gazprom arbeiten 500.000 Menschen. Dazu kommen die Ölfirmen und die Dienstleister für diese Unternehmen. In Sibirien gibt es Dörfer mit 3.000 Einwohnern, die 3 Millionen Tonnen Öl pro Jahr fördern. Die stehen vor dem Nichts. Allein die Diskussionen über einen von Brüssel erklärten oder von Präsident Putin verhängten Öl- bzw. Gasstopp schaden schon jetzt enorm.
Soweit Sabine Adler. Notenbanker reden ja oft enigmatisch und man muss zwischen den Zeilen lesen. Seit Wochen mehren sich Hinweise, dass die Europäische Zentralbank wegen der hohen Inflation in Europa die Leitzinsen im Sommer anheben wird. Bislang hieß es von Lagarde irgendwann im dritten Quartal. Jetzt winkt sie für Notenbankerverhältnisse mit dem Zaunpfahl. Mischa Erhardt.
In ihrer Rede wiederholte EZB-Chefin Christine Lagarde heute noch einmal, dass eine Zinserhöhung einige Zeit nach dem Auslaufen der Anleihekäufe kommen könne. Dann aber strich sie heraus, dass sie sehr deutlich gemacht habe, dies könne auch einen Zeitraum von nur wenigen Wochen bedeuten. Was wie eine bloße Wiederholung klingt, ist ein deutlicher Hinweis. Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING.
Das war schon der Wink mit dem richtig dicken Zaunpfahl. Das ist ein sehr deutlicher Hinweis, deutlicher kann man es nicht machen, dass wir bei dem EZB-Treffen am 21. Juli die erste Zinserhöhung bekommen.
Ähnlich äußerte sich heute auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Er sagte, die Inflation schwäche die Kaufkraft der Haushalte und führe zu einem Vertrauensverlust. Nach Ende der Anleihekäufe im Juni sollte eine zeitnahe Zinserhöhung folgen, also im Juli. Nach der letzten Ratssitzung der EZB Mitte April wollte Christine Lagarde sich noch nicht festlegen, wann im dritten Quartal eine Anhebung der Zinsen kommen könnte.
It could be early, it could be late. The third quarter has 3 months.
Das dritte Quartal habe 3 Monate und eine Zinsanhebung könnte in diesem Zeitraum früher oder später stattfinden. Jedenfalls streichen Christine Lagarde und Bundesbankpräsident Joachim Nagel heraus, dass die Entscheidungen der Notenbank zum jeweiligen Zeitpunkt basierend auf den aktuellen Wirtschaftsdaten erfolgen werden.
Ja, also so ein Phänomen, was wir aktuell haben, eine stagnierende Wirtschaft, eine hohe Inflation, also in dem wahrsten Sinne des Wortes Stagflation, ist eigentlich die größte Herausforderung, die sich eine Notenbank nur vorstellen kann. Wenn sie zu viel macht, jetzt bei der Normalisierung, dann wirkt sie das Wirtschaftswachstum ab. Gleichzeitig ist das Hauptmandat der Europäischen Zentralbank, die Inflationsrate niedrig zu halten. Das heißt, sie muss reagieren, ohne dabei das Wirtschaftswachstum zu stark zu gefährden.
So Carsten Jeski. Mögliche Zinserhöhungen in diesem Jahr dienten daher vor allem dazu, das Signal auszusenden, die EZB lasse die Dinge nicht einfach tatenlos laufen, sondern steuere mit ihren Mitteln dagegen.
Und jetzt die Wirtschaftspresseschau. Passend dazu. Gestern hat nämlich die ING-Bank angekündigt, dass sie weg will von Negativzinsen. Sparguthaben von bis zu 500.000 Euro sind demnächst frei.
Die Frankenpost aus Hof findet, dass das Beispiel Schule machen sollte. Die lange unter niedrigen Zinsen leidenden Banken und Sparkassen haben nun viel bessere Perspektiven. Selbst in den schwierigen letzten Jahren haben viele Geldhäuser ordentliche Gewinne geschrieben, auch weil sie Personal abbauten, Filialen geschlossen haben. Die Negativzinsen passen nicht mehr in die neue Zinszeit. Schnell weg damit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat eine ähnliche Ansicht. Seit im Jahr 2014 der damalige EZB-Präsident Mario Draghi Negativzinsen für Banken eingeführt hat, geistert dieses Phänomen herum. Draghi hatte damals gesagt, diese Zinsen seien für die Banken, nicht für die Leute. Das hielt die Banken nicht davon ab, auch für ihre Kunden Negativzinsen, Verwahrentgelte und Guthabengebühren einzuführen. Anfangs nur für sehr große Guthaben, doch die Freibeträge sanken immer weiter. Geld zu zahlen dafür, dass man sein Erspartes der Bank für einige Zeit überlässt, damit diese damit arbeiten kann, daran konnten und wollten sich die Sparer nicht gewöhnen. Es ist deshalb gut, wenn die Ära der Negativzinsen sich jetzt dem Ende zuneigt. Die ersten Lockerungen bei den Freibeträgen sind da. Wenn die EZB ihre Zinsen anhebt, werden allein schon durch die Bindung vieler Verwahrentgelte an den EZB-Zinssatz weitere Erleichterungen folgen. Die beste aller möglichen Welten bleibt für Sparer gleichwohl weit entfernt. Die Realzinsen, also die Sparzinsen nach Abzug der Inflation, dürften weiter ein negatives Vorzeichen haben. In der Debatte um mehr Klimaschutz auf den Straßen hat Bundesverkehrsminister Wissing einer deutlichen Anhebung der Kaufprämien für Elektroautos eine Absage erteilt. Das Handelsblatt aus Düsseldorf analysiert: Wissing will nichts mehr von den Vorschlägen seines Ministeriums wissen. Kein Wunder. Die Kaufprämie für E-Autos kostet viel und bringt wenig, stellte Christian Lindner bereits 2016 fest, als Schwarz-Rot im Begriff war, die Prämie einzuführen.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Wir haben erst Mai und trotzdem wird es in einigen Regionen schon in den nächsten Tagen wärmer als 30 Grad werden. Was können Städte und Dörfer tun, um die Hitze erträglicher zu machen? Ute Reckers fragt gleich nach in Deutschland heute, gleich nach den Nachrichten. Das hier war die Wirtschaft am Mittag. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.